ARD. Moin, ich bin Maike Nielsen. Mensch, heute war richtig viel los in der Stadt. Erstmal gab es heute Morgen ein großes Feuer in Harburg. Da hat ein riesiger Schrotthaufen gebrannt. Dann hat der HSV seinen neuen Sportvorstand vorgestellt. Der soll's richten, dass der HSV wieder in die Bundesliga aufsteigt. Ja, und dann wurde es unter Hochbahnfahrgästen heute auch noch richtig emotional.
Mag ich nicht. Sicherlich sind das arme Leute, denen auch irgendwo geholfen werden muss. Aber ich mag es nicht. Ich mag das nicht. Nein.
Es geht ums Betteln in Hamburgs U-Bahn. Das hat ja gefühlt sehr zugenommen. Und wir reden unter anderem darüber, wie man sich eigentlich richtig verhält, wenn man um Geld gebeten wird. Aber erst einmal, Happy Birthday, deutsches Grundgesetz. Dieser Geburtstag liegt uns am Herzen, auch in Hamburg. Wir haben heute den 23. Mai.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Vielleicht habt ihr es gesehen, wenn ihr heute mit Bus und Bahn unterwegs wart. Der HVV gratuliert dem Grundgesetz zum Geburtstag. Da steht auf den Anzeigetafeln heute, das Grundgesetz wird 75, seit 1949 unser Fahrplan. Ja, und in ganz vielen Kiosken liegt heute auch das Grundgesetz als Magazin aus. Das hat der Hamburger Verleger Oliver Wurm gestaltet. Und wir haben ihn gefragt, ob er einen Lieblingsartikel hat.
Na, ich habe tatsächlich zu Beginn mal gesagt, als ich anfing, mich damit auseinanderzusetzen, wenn unser Grundgesetz nur einen Satz hätte, also nur den ersten Satz, Artikel 1, Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. 6 Wörter. Dann wäre es schon ein gutes Grundgesetz. Sie haben es zum Glück noch weiter ausformuliert, aber allein diesen Satz unter diesen Umständen auch nach dem Zweiten Weltkrieg und in dem Zustand, wie das Land ja auch war, so zu formulieren, darauf sozusagen auf die Menschlichkeit das Ganze aufzubauen, das beeindruckt mich zutiefst.
Und deswegen hat er diesen Satz auch auf das Cover gedruckt. Da steht's rot auf gelb und ich habe mir das Magazin mal angeguckt. Es ist ganz klar und ästhetisch aufbereitet, finde ich. Und unterteilt ist es in die einzelnen Grundrechte mit einem Anhang unter anderem zu den Menschenrechten und zur Geschichte Deutschlands in Infografiken. Ja, und der erste Artikel ist übrigens auch der Lieblingsartikel vieler Hamburgerinnen und Hamburger, die wir heute gefragt haben.
Die Würde des Menschen ist einmalig.
Unbedingt zu respektieren. Das finde ich gut. Unbedingt zu respektieren.
Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Menschen als Menschen wahrnehmen und menschlich bleiben.
Also die Würde des Menschen ist unantastbar. Sehr guter Satz, wichtiger Satz.
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Er ist auf jeden Fall richtig. Er stellt das Menschenrecht über alles. Von daher ist es ein wunderbarer Satz.
Überhaupt, dass das Grundgesetz so umgesetzt worden konnte in der Zeit, in der schwierigen Nachkriegszeit, ist ja an sich schon fast ein Wunder, wenn man sich die gesamten geschichtlichen Umstände anschaut. Und dass es bis heute noch so überzeugendes Gesetzeswerk geworden ist, ist schon eine Geschichte für sich und auch eine Erfolgsgeschichte, finde ich.
Gerade jetzt fragen sich ja viele auch, wie standhaft ist unsere Demokratie eigentlich? Und was passiert, wenn verfassungsfeindliche Parteien Macht bekommen? Und das sind auch Fragen, die auch Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit bewegen.
Also das Grundgesetz ist schon so etwas wie unsere Demokratiebibel. Da stehen unsere Leitlinien für uns als PolitikerInnen, für den ganzen Staat, letztlich für alle Menschen, die hier zusammenleben möchten, drin. Deswegen machen mir auch die aktuellen demokratiefeindlichen Bestrebungen schon Sorge, dass Menschen für Ideen auf die Straße gehen, die mit diesem Grundgesetz eigentlich nichts zu tun haben.
Oliver Wurm, der Hamburger Verleger, der das deutsche Grundgesetz in coolem Layout herausgebracht hat, ist übrigens für seine Leistung vor 4 Jahren ausgezeichnet worden. Und er hat uns erzählt, wie er die Nachricht von der Auszeichnung in seinem Lieblingscafé in der Clemens-Schulz-Straße gelesen hat, wo er immer seine Post öffnet.
Ein Brief war dabei, wo ich wirklich dachte, der ist vom Finanzamt. So unscheinbar sah der aus. Den habe ich einfach nicht geöffnet gehabt die ganze Zeit. Und habe ihn dann während meines zwischen Nutella-Brötchen und Kaffee Latte Macchiato geöffnet und zog dann ein Schreiben raus. Und dann ist es ja schon entschieden, wenn man es liest. Also da stand drin, dass Frank-Walter Steinmeier mir gratuliert, dass ich das Bundesverdienstkreuz bekommen habe. Da bin ich natürlich ja ein bisschen sprachlos gewesen. Bin ich selten, aber in dem Fall schon.
Also Deutschland feiert heute 75 Jahre Grundgesetz mit einem großen Staatsakt und einem Bürgerfest in Berlin. Und viele Menschen, auch in Hamburg, denken heute an dieses wunderbare Werk. In Hamburgs Bussen und Bahnen wurde heute nicht nur das deutsche Grundgesetz gefeiert, sondern es gab auch eine neue Durchsage von der Hochbahn. Und die klang so.
Moin, eine wichtige Information. Betteln ist in unseren Zügen und an Haltestellen nicht erlaubt. Danke.
Ja, dass wir in der U-Bahn angebettelt werden, hat extrem zugenommen, ist mir auch aufgefallen. Und deshalb wollten wir von euch und den Hamburgerinnen und Hamburgern unterwegs wissen, wie geht ihr damit um? Wie steht ihr dazu? Und das habt ihr uns gesagt.
Da lag direkt an der Tür ein Bettler und dann hatte er da auch noch sich übergeben. Ich habe gedacht, das kann nicht wahr sein. Das fand ich also nicht so schön.
Ich kann das sehr gut tolerieren. Also sind ja auch nur Menschen, die kein Heim haben. Und wenn Hamburg das verbieten will, oder besser gesagt die Deutsche Bahn, dann müssen sie auch dafür sorgen, dass sie eine Unterkunft haben oder etwas zu essen.
Finde ich furchtbar. Ich finde es generell mit dem Betteln furchtbar. Ist mittlerweile nicht nur in der U-Bahn, auch woanders. Ist überhaupt nicht meins, kann ich nicht mit umgehen.
Also mich stört das nicht, ich gebe denen auch immer was. Ja, gerne sogar.
Ja, man hört es ja schon, die einen finden es okay, die anderen stört's. Franziska Becker hat nachgefragt, wie sieht denn überhaupt die gesetzliche Grundlage fürs Betteln aus in Bus und Bahn?
Tja, die steht eigentlich überall kleingedruckt dran. Das ist nämlich die Beförderungsbedingungen von der Hochbahn. Die regelt, was erlaubt ist und eben was nicht. Und nicht erlaubt ist so einiges, nämlich Betteln, aber auch laute Musik, Rauchen, Alkohol trinken, all das, was andere Leute halt stören kann. Und diese Bedingungen sind so etwas wie ein Vertrag, an den beide Seiten sich halten müssen. Die Fahrgäste, aber eben auch die Hochbahn. Und die Hochbahn ist einfach verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sich alle daran halten und ungestört dann einfach hin und her fahren können. Ja, und deshalb soll nun auch die Hochbahnwache öfter mitfahren und eben auf alles achten. Wer laute Musik hört oder lautstark Videokonferenzen abheft, der nervt die anderen ja genauso.
Ja, das stimmt. Das stört mich auch immer. Ich bin übrigens selbst immer im Zwiespalt, weil ja, ich möchte den Menschen, die auf mich zukommen und Geld von mir haben möchten, denen möchte ich schon gern helfen. Aber wenn ich sehe, dass ein Bettler total zugedröhnt ist, dann denke ich ja, vielleicht gibt er das Geld dann ja für Drogen aus. Wie verhalte ich mich richtig?
Also im Grunde genommen ist es so wie immer, man sollte sich dem anderen gegenüber so verhalten, wie man selbst behandelt werden möchte. Also wer angebettelt wird, aber nichts hat und nichts geben will, sollte eigentlich dem Bettelnden einfach offen und klar sagen, nein, und dabei, wenn es geht, auch einfach angucken. Antworten heißt nämlich auch respektvoll sein, auch wenn man nichts gibt. Das hat mir heute Jörn Sturm gesagt, das fand ich interessant. Er ist Chef von Hinz und Kunst, das ist ja die Obdachlosenzeitung hier bei uns in Hamburg. Und umgekehrt sagte er, der Mensch, der bettelt, sollte das natürlich ja sozialkonform machen, also nicht aufdringlich sein und auch einfach akzeptieren, wenn er nichts kriegt, sagt Jörn Sturm jedenfalls. Und natürlich das Argument, was du sagst, wer Geld gibt, unterstützt den Drogen- und den Alkoholkonsum. Tja, wer nichts gibt, der unterstützt natürlich nicht den Weg aus der Bettelei oder gar den Drogenentzug. Da muss man sich nichts vormachen. Insgesamt, sagt Jörn Sturm jedenfalls, sind es ja nicht tausende Menschen, die in der U-Bahn betteln, aber ihr Elend ist einfach extrem sichtbarer. Manche sind verletzt oder extrem verwahrlost und das erschreckt natürlich. Aber wie man es auch dreht und wendet, die Fahrgäste haben ein Recht auf eine ungestörte Fahrt und mittellose Menschen, die betteln, wird es trotzdem immer ganz viele geben in unserer Stadt.
Dankeschön. Franziska Becker. Wenn ihr in letzter Zeit versucht haben solltet, eine Wohnung in Hamburg zu mieten, dann wisst ihr, Spaß sieht anders aus. Wohnungen fehlen hier in der Stadt ja an allen Ecken und Enden und, was die Lage nicht gerade entspannt, es werden auch immer weniger Baugenehmigungen erteilt. Reinhard Postelt, unser Bauexperte, hat heute erfahren, dass es nun auch dementsprechend weniger bezugsfertige Wohnungen gibt. Soweit nicht überraschend, aber überrascht hat dich dann doch, wie sehr die Baukrise bei uns eingeschlagen hat, oder?
Ja, tatsächlich, dieser Rückschlag für den Wohnungsmarkt, der kommt schneller als gedacht. Die Wohnungsverbände, die hatten immer noch geglaubt, im letzten Jahr würden die Fertigstellungszahlen noch glänzen. Warum? Der Bau von jetzt fertigen Wohnungen, der hat ja schon vor 3 Jahren ungefähr begonnen. Und da, vor 3 Jahren, gab es noch keine Baukrise. Da lagen die Hypothekenzinsen noch bei 1%, jetzt sind es 4. Der Wohnungsbau ist ja wie so eine lange Backstraße. Der Teig wird geknetet, dann muss die Hefe gehen und es wird lange gebacken, bis endlich die fertige Wohnung rauskommt. Vergehene im Jahre. Letztes Jahr bekam Hamburg so nur 6.000 Wohnungen fertig gebacken, um im Bild zu bleiben. Und im Jahr davor waren es noch 9.200. Das heißt, es sind so ungefähr für 5.000 Menschen weniger neue Wohnungen pro Jahr jetzt fertig geworden als davor. Weil 3.200 Wohnungen Differenz, 5.000 Leute, das passt ungefähr zusammen.
Also das klingt ja nicht gerade irgendwie gute Laune machen. Siehst du denn Licht am Ende des Tunnels?
Leider nein. Erstmal bleibt es nämlich düster, ganz einfach wegen dieser Backstraße. Schon letztes Jahr ist viel weniger, ich sag mal, Teich nicht angerührt worden. Es gab viel weniger Baubeginne. Deswegen kommen sicher noch 2-3 Jahre weniger fertige Wohnungen hinten bei raus. Aber Stadtentwicklungssenatorin Karin Pein, die übt sich in Zuversicht. Die SPD-Senatorin sagt, dieser Einbruch der Zahlen fällt weniger drastisch aus als von vielen erwartet. Trotz der Krise wird weiter gebaut. Das ist ein gutes Signal. Ja, und tatsächlich hat Karin Pein viele Initiativen gestartet, damit der Wohnungsbau wieder möglich und bezahlbar wird.
Welche denn?
Ihre Stadtentwicklungsbehörde arbeitet an einer Art Diätprogramm für die Bauordnung, die Hamburgische Bauordnung. Für Neubauten soll man dann gar keine Baugenehmigung mehr brauchen, wenn die Häuser nur 7 Meter hoch sind und maximal 3 Wohnungen umfassen. Das macht es natürlich billiger und man kann auch schneller bauen. Und abspecken möchte die Senatorin auch bei den Bauvorschriften. In Deutschland gibt es bis zu 8000 DIN-Normen für den Bau. Zwar sind nur 10% so eine Gesetzespflicht, aber nur wenn du als Bauherr alle diese 8000 Normen einhältst, dann gehst du auf Nummer sicher, dass du nicht später verklagt wirst, also von Mietern oder Käufern, wegen angeblicher Baumängel. Hier gibt's eine Lösung. Hier könnte man schriftliche Vereinbarungen schaffen zwischen Baufirma und Eigentümer. Und dann kann niemand was dagegen tun, wenn die Bauherren eben so eine Kooperationsvereinbarung schließen. Wenn sie dann schreiben, die Wände und Decken, die können etwas dünner sein als in der DIN-Norm und der Fahrstuhlschacht, der muss nicht doppelt isoliert sein. Dann geht das.
Also Hamburg kriegt doch ein bisschen was gebacken,
ja,
um bei deinem Bild zu bleiben. Zählt denn als Hoffnungsschimmer auch die Betongarage Gröninger Hof? Darin sollen ja Wohnungen gebaut werden, obwohl der Beton marode ist?
Ja, also zuerst die gute Nachricht. Es werden dort tatsächlich auf dem Parkhausgelände 66 Wohnungen gebaut, an der Katharinenkirche, nähe der Willy-Brandt-Straße. Schlechte Nachricht, dafür müssen dann doch alle 8 Parkdecks abgerissen werden. Genau das wollte die Genossenschaft Gröninger Hof verhindern. Damit ist also ihr Traum geplatzt. Wir bauen den hässlichsten Betonklotz der Stadt in ein Haus um, in dem wir einfach Wohnungen einbauen, da wo bisher Parkflächen waren. Nee, das geht jetzt nicht. Der Stahlbeton ist zu marode. Übrigens durch Streusalz, das mit den Autos reingekommen ist und den Stahl angefressen hat. Aber immerhin kann man noch die dicke Bodenplatte nutzen und das alte Fundament. Und so spart man noch rund 40% CO2 im Vergleich zu einem Komplettneubau. Die 66 Wohnungen werden nun aus Holz gebaut, aber eben der Gröninger Hof galt als bundesweites Vorzeigemodell für den Erhalt eines Parkhauses und den Umbau eines Parkhauses zu Wohnzwecken. Das wurde total gehypt. Ich bin da selbst mit einer Schar an Berichterstattern vor mehreren Jahren durchgelaufen mit 2 Senatoren, die haben uns durchs Parkhaus geführt und gesagt, toll, hier wo 60 Jahre lang Autos stehen, da bauen wir einfach Fenster und Zimmer rein. Sogar Bundesbauministerin Clara Geiwitz war da. Die Tagesthemen haben berichtet, das Heute-Journal, über den ressourcenschonenden Umbau des Gröninger Hofs. Ja, und nun herrscht da eher betretenes Schweigen.
Aber immerhin 66 neue Wohnungen. Kann man ja froh sein, wenn Hamburg auch diese kleinen Brötchen backt.
Ja.
Dankeschön, Reinhard Pastelt. Mit dem Aufstieg in die Bundesliga hat es beim HSV ja auch in dieser Saison nicht geklappt. Nun soll es ein neuer Sportvorstand richten, Stefan Kunz. Unser Sportreporter Lars Pegelow hat ihn vorhin bei der Pressekonferenz am Volksparkstadion getroffen. Aber du kennst ihn ja schon länger, Lars. Was ist das für ein Typ?
Naja, das ist ein total freundlicher, zugewandter Typ. Der hat unglaublich viel gelächelt, hat auch Scherze gemacht und hat dann auch persönliche Worte auch gefunden zu den Reportern, die da waren. Hat sich erstmal entschuldigt bei all denjenigen, die er nicht zurückgerufen hat in den vergangenen Tagen, weil so viel los war. Also seine Mailbox, logischerweise, die ist da übergequollen. Und dann gab es dann auch gleich noch kartonweise Franzbrötchen im Presseraum des Volksparkstadions, hat er am Vormittag ausgegeben für die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle. Da ist ein bisschen was übrig geblieben. Da gab es dann auch noch also eine kleine Verköstigung, so ein spätes Frühstück. Das ist so ganz Stefan Kunz-like, würde ich sagen. Also sehr zugewandt, sehr offen. Aber ich denke, man sollte sich nicht täuschen lassen. Das ist einer, der 4 Jahrzehnte im Fußballgeschäft in allen möglichen Positionen schon Erfolg hatte. Der weiß schon genau, was er will.
Was genau will er denn noch besser machen, außer dass er seine Mitarbeiter jetzt gut verköstigt?
Naja, der Auftrag an ihn ist, dass er sozusagen einen neuen sportlichen Impuls jetzt setzt. Er soll im Wesentlichen aufsetzen darauf, was sein Vorgänger Jonas Bolt gemacht hat. Also viele gute Dinge, die den Zusammenhalt beim HSV angehen, die auch die Gemeinschaft mit den Fans angehen. Also in eine Richtung zu marschieren mit dem HSV, das soll er fortführen. Und das Ganze eben garniert noch mit ein bisschen mehr sportlichem Fortun. Und daran wird er jetzt eben auch arbeiten. Er wird sicherlich jetzt auch mit dem Trainer Steffen Baumgart noch weiter sprechen, wie denn Veränderungen in der Mannschaft herbeizuführen sind. Das ist nicht so ganz einfach, weil es ja auch viele Verträge gibt, wo Spieler Ausstiegsklauseln haben. Also Das wird schon ein komplizierter Transfersommer auch werden für Stefan Kunz. Aber wohin die Richtung geht am Ende, das ist für ihn schon völlig klar. Generell, sagte er, sieht er den HSV in der Bundesliga. Ob das nun in der kommenden Saison nun gleich funktioniert oder erst später, das werden wir abwarten. Der HSV hat es ja jetzt schon ein paar Mal versemmelt. Aber grundsätzlich klar, das Ziel der HSV. Wie der FC St. Pauli zurück in die Bundesliga.
Mhm. An Trainer Steffen Baumgart hält er ja fest. Ja. Warum?
Ja, eigentlich ganz einfach. Er sagt, zwei Dinge sind es. Zum einen Steffen Baumgart, der ja erst im Februar zum HSV gekommen ist, der hat noch gar keine Vorbereitung richtig durchführen können. Also das, was er als Spielsystem eigentlich in die Mannschaft reinbringen will, das konnte er nur punktuell während der laufenden Saison bislang machen, aber eben noch nicht strategisch in so einer langen Vorbereitungsphase vor einer Saison. Das ist das eine, was er sozusagen gesagt hat. Und das zweite ist, dass er eben in dieser Zeit, der Steffen Baumgart, auch noch seine Transfervorstellung eben auch noch nicht einbringen konnte, die dann eben zu seinem Spielsystem passen. Und das will er nun Steffen Baumgart ermöglichen im Sommer gemeinsam. Steffen Baumgart bleibt Trainer beim HSV. Der hat ja noch einen Vertrag bis 2025. Stefan Kunz noch ein Jahr länger jetzt, also zwei Jahresvertrag bis 2026. Personelle Kontinuität, das ist die Botschaft von Stefan Kunz. Übrigens über die Trainerposition hinaus. Auch der Kaderplaner Klaus Costa, der eine ganz wichtige strategische Rolle spielt beim HSV und auch Nachwuchs Chef Horst Rubesch, die sollen bleiben. Naja, und zu Rubesch, da sagte Stefan Kunz nur, Mensch, das ist mein Förderer gewesen beim DFB. Das ist wirklich eine Persönlichkeit des deutschen Fußballs, eine HSV-Legende sowieso. Sie glauben noch nicht, dass ich den hier eventuell vor die Tür setze. Also klar, auch Horst Rubesch soll bleiben beim HSV.
Dankeschön für diesen spannenden Einblick, Lars Pegelow. So, das war's von uns. Und wenn ihr jetzt in Richtung Süden unterwegs seid, können wir euch Entwarnung geben. Der Großbrand im Harburger Hafen ist gelöscht. Die Rauchwolke hat sich aufgelöst und es dürfen auch wieder Schiffe auf der Süderelbe fahren. Wer in Heimfeld, Harburg, Wilhelmsburg, Neu-Allermöhe und Bergedorf wohnt, der musste heute stundenlang Türen und Fenster geschlossen halten. Die ganze Geschichte zu dem Großbrand haben wir euch in die NDR Hamburg App gepackt. Und da gibt's natürlich immer die neuesten Nachrichten. Ich freue mich jetzt auch auf ein bisschen frische Luft und setze mich gleich noch an die Alster. Euch auch einen entspannten Abend. Bis morgen. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.